Im Februar ist also die Reihe über Beziehung zu Gott. Später ist dann Beziehung innerhalb zu Menschen in der Gemeinde drin. Brücken bauen. Golden Gate. Brücke ist so eine zu Gott, ist von der einen Seite vom Mensch zu Gott. Eben, es braucht eine Brücke und das ist Ehrlichkeit. Golden Gate ist natürlich eben auf dem Flyer so eine massive Brücke, wo ich auch mal drauf draufstehen durfte und sich einen Eindruck kann, mal ein bisschen rauslehnen und so ein heftiges Drahtseil mal ein bisschen spüren. Und so ist Ehrlichkeit vor Gott auch ein ganz entscheidendes, aber unsichtbares Drahtseil, wo die Brücke auf die andere Seite von uns Menschen zu Gott hebt. Wir werden uns mit zwei Haupttexten auseinandersetzen zu dem Thema. Das eine ist der Psalm 139, wo Helene schon ein paar Verse daraus gelesen hat, die jetzt auch vorkommen in unserem Text drin. Das ist so ein bisschen gegen den Schluss, wo der David betet: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Der David weiß, dass Gott, der eine Beziehung zu uns wette, nicht nur zu der Sonnenseite in uns, ein bisschen zum Heiligen, zum Frommen, Beziehung möchte ich haben, also zum frommen Christoph, sondern auch zu seinen Schattenseiten. Zum sorgenvollen, ängstlichen, wo dieses und jenes in sich hineingespürt. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir das auch schon so gebetet? Also sozusagen ein Bitte für uns selber, oder sind wir eher so anders, hilft da. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Wir können uns Menschen und auch Christen vorstellen, die sagen, nein, also das habe ich jetzt eigentlich wenig gebetet. Ich bin ein Typ von Action, oder? Als Fürschigan. Fürschigan ist der Blick, nicht in sich hineinschauen. Nein, das ist, ja, da bin ich einfach nicht veranlagt. Und überhaupt, so ein bisschen der Psycho da, weißt du, so, oder? Du bist Fürschigan, oder? Action ist besser als Reflection, oder? Fürschi. Und da gibt es wieder ganz andere, die eben mehr der Reflexionstyp sind. Habe ich echt das jetzt richtig gesagt? Habe ich jetzt echt das richtig gemacht? Hätte ich das besser machen müssen? Wäre meine Ehe nicht so harzig, wenn ich dieses und jenes, wären meine Kinder besser rausgekommen, wenn ich hätte ein bisschen mehr von diesem und jenem müssen? Und jetzt solltest du noch beten, erforsche mich, das wird noch viel schlimmer. Am Schluss liegst du völlig flach am Boden, von lauter Selbstkritik. Es war ja sowieso alles schlecht, was ich gemacht habe in meinem Leben. Aber dann heisst erforsche mich etwas anderes. Dann würde, so denke ich, der Heilige Geist kommen und sagen, du, Selbstkritik in Ehren, aber das zerstört. Und die richtige Reflexion über sich selber, das baut auf. Ich will dich frei machen von einer zerstörenden Selbstreflexion. Jetzt steigen wir ein, wir verlassen jetzt den Psalm 139, weil da kommen wir dann am Schluss dazu. Wir wollen einen kleinen Weg miteinander gehen in diesen drei Punkten. Und im ersten Punkt zwei Beispiele anschauen, um zu zeigen, wie wichtig das Ehrlichkeit wäre. Es würde uns befreien, es würde uns innerlich heilen. Es ist ein negatives Beispiel und ein positives Beispiel. Ein negatives Beispiel geht jetzt eigentlich gar nicht so um Gott, oder? Aber wir können sehr gut jetzt nachvollziehen, was da passiert beim Jakob. In 1. Mose 27, in Bezug auf seinen Vater und uns überlegen, hat das irgendwie Symbolik für unsere Beziehung zum himmlischen Vater. Da geht es jetzt also darum in dem Kapitel, dass der Isaak erblindet ist, schon sehr alt ist und so fast sagen als letzte Amtshandlung, das Sagen von der Erstgeburt wette an seinen Lieblingssohn, muss man sagen, an Esau weitergeben. Also es war offiziell, der Jakob so als Typ, der war nicht so gefragt. Wir können uns das vorstellen, der Jakob wahrscheinlich eher ein bisschen häuslicher. Der Esau, so ein Jäger, ein Abenteurer, der Jakob einfach Hirte. So wie seine Herde. Der Esau ist so umeinander gestreift, oder? Und eigentlich so, der Esau ist so ein richtiger Mann gewesen. Also in Anführungszeichen so, oder? Der hat so eine richtige Körperbehaarung gehabt, oder? Und so, also und jetzt hat der Jakob wollen der Erstgeburtsrecht, das ist natürlich eine längere Geschichte, aber einfach so, er hat das wollen erschleichen und hat sich so als Esau ausgegeben. Er hat kein Wild gebracht, oder? Sondern einfach jetzt zwei Herdentiere da kochen lassen durch die Mutter. Die Fälle von diesen Ziegenböckli waren seine Körperbehaarung. Also ein bisschen der Abenteuergeruch sind aus diesen Kleidern gekommen, die vom Esau da angelegt hat. Und Gott hat dann müssen anheben. Natürlich, der andere hat den Esau viel, viel mehr Zeit gebraucht, bis er ein Wild geschossen hat mit seinem Pfeilbogen, oder? Und der andere hat einfach in die Herde müssen gehen und zwei Schlachten und Gott hat dann das alles gefügt nach seinen Worten. Aber natürlich, eigentlich hätte er müssen wissen, Lügen haben kurze Beine, oder? Also sobald das der Esau reinkommt, merkt das dann der Isaak, oder? Aber sind typisch nicht Fragen gewesen, also schaut man doch mit einer Maske sich verkleidet, dass man ein anderer wird. Und das ist in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wir wissen so, wie Menschen uns gerne würden sehen, oder in der Kirche, wenn sie uns fromm sehen, oder? Und dass wir einfach von unseren Highlights erzählen, was Gott alles da hat und siegreich sind wir. Und in der Welt müssen wir cool sein, wir müssen erfolgreich sein, etwas leisten können. Dann muss man natürlich von unseren Leistungen erzählen. Machen wir das von Gott auch? Haben wir echt das Gefühl, vor dem himmlischen Vater auch nicht zu genügen, so wie wir sind? Haben wir das Gefühl, unser Typ ist vielleicht nicht gefragt? Gehen wir jetzt zum zweiten Beispiel. Kein aus der Bibel, aus dem letzten Jahrhundert, viele von uns bekannten, Dietrich Bonhoeffer. Er hat geschrieben von guten Mächten, aber auch ein anderes, nicht Gedicht, aber einfach so, muss man das sagen, Lyrik oder was das einfach so ist. Wer bin ich? Ich möchte euch das lesen, ist ein längerer Text. Und dass man das einfach auf uns wirken lässt. Wer bin ich, hat er gefragt, 1944 im Gefängnis. Kurz vor dem Ende des Krieges ist er leider dann hingerichtet worden. Er ist, kann man sagen, hat wollen, so einen, sich dagegen stellen gegen das Hitler-Regime und das hat ihm dann das Leben gekostet. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, Ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nicht mehr das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über die Willkür und die kleinlichsten Kränkungen, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Also Ehrlichkeit ist vorbildlich. Wir haben die beiden Seiten, wie der Dietrich Bonhoeffer, und dürfen dazu stehen. Er hat das nicht nur gedacht, sondern auch geschrieben für Öffentlichkeit. Gehen wir zum Nächsten. Ehrlichkeit, wenn sie fehlt, blockiert sie unsere geistliche Entwicklung. Aber wir müssen damit rechnen, dass sie in weiten Teilen noch fehlt. Wir kommen jetzt zu dem anderen Haupttext. Das ist 1. Johannes 1, 8 bis 10. Und im Vers 8 sagt da der Johannes, der Apostel: Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Johannes schreibt das nicht zu Menschen, die nichts mit dem Christentum am Hut haben und den Begriff Sünde gar nicht so kennen und auch Jesus deswegen nicht brauchen und auch an einen Richter gar nicht glauben und an jenseitige Gerechtigkeit. Nein, er redet zu Christen. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Wir haben also weil sie eben zu Christen ist, jeden in uns inne eine Anlage, uns selber hinter das Licht zu führen. Etwas zu behaupten, was nicht stimmt. Wir werden nicht nur verführt, sondern wir sind unsere eigenen Verführer. Wir lügen uns selber an. Und meinen noch, das stimme. Wir gehen uns selber auf den Leim, wie da irgendein Betrüger kommt und uns irgendwie eine Kapitalanlage vorschwätzt, oder? Und wir geben dem Geld, wie wir vertrauen, das tönt so gut, oder? Und am Schluss verprasst er alles und ist dann irgendwo auf einer so karibischen Insel da und so weiter. Also, das sind wir selber. Also, in unseren Überzeugungen, in unseren Interpretationen, wie wir unsere Erfahrungen interpretieren, welche Erwartungen, dass wir an andere haben, ein Vorurteil gegenüber anderen Menschen, das ist so ganz vielschichtig. Und wir denken, das ist die Wahrheit. Aber es ist nicht die Wahrheit. Wie kommt überhaupt ein Christ dazu, zu sagen, wenn wir behaupten, also zu behaupten, ohne Sünde zu sein? Da kann er doch nicht einfach sagen, also ich bin perfekt, ich habe keinen Fehler. Das muss anders gehen. Da kann zum Beispiel Gott schuld sein. Das klingt doch noch gut. Also Gott hat mich geschaffen und ich muss es aus seiner Hand nehmen, wie ich es jetzt einfach so bin. Ich bin jetzt halt eher, würde jetzt einer sagen, der passive Typ. Nicht so, ja, ich lasse mich jetzt einfach treiben, oder? Das bin ich jetzt einfach so. Gott hat mich so geschaffen, da kann ich nichts dafür. Eigentlich ist Gott schuld. Oder ein anderer würde sagen, ich bin jetzt halt einfach extrem harmoniebedürftig und jedem Konflikt weiche ich aus. Und wenn es einen Konflikt gibt in der Gemeinde, gehe ich einfach nicht mehr in die Gemeinde rein. Gott hat mich eben so harmoniebedürftig geschaffen. Ein anderer würde sagen, ich habe keine Schuld, oder? Also, dass ich so jähzornig bin, also mein Vater ist so jähzornig geworden, wenn er zu viel gesoffen hat, oder? Das ist jetzt einfach meine Prägung. Kann ich nichts dafür. Und wieder ein anderer würde sagen, ja, dass ich immer an meiner Frau rumnörgle, das ist sie ja selber geschuld, oder? Wenn sie besser aufräumen würde und ein bisschen pünktlicher wäre, hätte ich auch nichts mehr zum Nörgeln. Also so haben wir diverseste Denkmuster, wie man könnte sagen, nein, ich bin nicht schuldig. Ich bin aus Opfer. Es gibt noch andere Lebenslügen. Wir wollen da einfach dann später die nochmal aufzählen oder ein bisschen Einblick geben. Aber was der Text uns sagt, sehr deutlich. Wir müssen damit rechnen, dass, wie wir denken, es nicht stimmt. Für uns ist es logisch, aber für Gott ist es nicht die Wahrheit, nicht die Realität. Nicht die geistliche Einordnung und Interpretation von dem, wie es läuft. Richtig wäre es dann, wie es im nächsten Vers, dem 1. Johannes, heißt: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden. Einfach sagen, das sind schon die Prägungen aus Kindheit oder wo immer auch. Da ist schon vielleicht ein passiverer Charakter oder eine Harmoniebedürftigkeit. Aber was mache ich mit dem? Ich habe auch einen Anteil, wie ich mit dem umgehe, ob ich da einfach alles laufen lasse, wie es ist, oder mal zu mir selber Nein sagen. Und das ist jetzt auch das, was wir beim Abendmahl dann feiern. Wir dürfen einfach bekennen. Auch dort, wo wir merken, ich habe mich selber angelogen. Es gibt viele so Lügen. Man könnte sagen, ich bin sehr akademisch, ich habe das alles durchdenkt. Und weil ich alles so gut durchdenkt habe, habe ich recht. Oder ich bin einfach gut. Ich will der Beste sein. Oder so einen Leitsatz, so eine Lüge. Ich muss es allen recht machen. Oder ich habe die Verantwortung, dass sie alle sich in meiner Familie wohlfühlen. Oder der Leitsatz, Gott ist mit mir nur zufrieden, wenn ich es hundertprozentig, vollkommen, perfekt mache. Der Perfektionismus ist eine wichtige Lebenslüge. Wichtige Lebenslüge stimmt irgendwie nicht, aber gefährliche Lebenslüge und verbreitete Lebenslüge, so würde ich stimmen. Und das, was ich mir immer müsste wieder sagen, auch in der Auseinandersetzung, ich spüre, ich bin ein bisschen auf dem Weg, immer wieder zu denken, Christoph, wie interpretierst jetzt du die Situation? Was hast du dir jetzt gerade selber gesagt? Und was immer wieder kommt, ist, wenn doch mein Leben da die 63 Jahre anders gewesen wäre, weniger Brüche gehabt hätte, ich wäre doch einfach glücklicher. Stimmt das? Oder ist das einfach eine gut gemeinte, so plausible, aber Lüge? Jetzt noch zum 10. Vers drin. Das wiederholt er eigentlich so ähnlich da in dem 1. Johannes. Wenn wir behaupten, wiederum da eine Behauptung, wo wir selber daran glauben, oder? Wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Also das ist jetzt nicht nur Selbstbetrug, sondern wir sagen Gott eigentlich. Man merkt es natürlich dann nicht, oder? Sollte es dann merken. Gott ist ein Lügner. Also das Ganze läuft eben jetzt unter dem Titel Selbstbetrug, geistlicher Triumphalismus. Ich habe den Begriff nicht gekannt, bis ich das einen Artikel gelesen habe von Albert Frey. Das ist der Musiker, der Lobpreislieder geschrieben hat. Auch wir singen von dem. Und er beschreibt in dem Artikel, wisst doch einfach auf der einen Seite im Neuen Testament Bibelstellen gibt, wir sind neu geworden, wir sind wiedergeboren, wir haben Sieg, wir haben Kraft in uns hinein, wir haben Frucht vom Geist und einfach, das ist alles neu und das ist Triumph. Und das ist es. Das ist es auch. Aber es ist nur die eine Seite. Und wenn wir nur von dem ausgehen, dann stimmt es mit dem, was Gott gesagt hat, eben nicht mehr. Und das Neue Testament ist von A bis Z, es ist ein Kampf zwischen Geist und unserer eigenen Natur, oder Paulus Fleisch würde sagen. Es ist eine Anreihung von Aufforderungen, von Ermahnungen, sorgt nicht, fürchtet euch nicht, betet, von A bis Z, Ermutigungen. Also, wieso bräuchten wir Ermahnungen, wenn das alles alt wäre? Aber wir dürfen den Text nicht vorstellen, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt. Das weißt du, das war dann vor der Bekehrung. Aber jetzt natürlich nicht mehr. Dann entspricht das nicht mehr dem biblischen Bild. Also, wir müssen damit rechnen. Oder eigentlich ist es eine Gewissheit, weil wir in dieser Welt leben, dass unser Denken Lügen enthält. Falsche Überzeugungen, falsche Leitsätze und Mottos und Zielsetzungen und Vorurteile, die wir korrigieren müssen. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Also jetzt ging es ein bisschen weiter. Wir rechnen mit Lügen. Und jetzt die Bitte. Herr, das ist der Anfang von dem Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Das ist einfach so eine Feststellung. So ist Gott. Der kennt mich. Und dann am Schluss wird das zum Gebet. Erforsche mich Nicht du hast mich erforscht, du kennst mich, sondern mach das. Nicht weil er jetzt denkt, irgendwie so, das müsste ich noch mehr. Gott durchschaut uns, klar, also das ist seine Forschungsarbeit, das ist nicht, dass er ein bisschen gescheiter wird, aber dass wir gescheiter werden, dass er uns das kann offenbaren, Schrittli für Schrittli. Wo sind die Lebenslügen in uns inne, die falschen Sätze, die wir für wahr halten, aber sie sind gelogen. Wir brauchen Offenbarung. Also wir brauchen sicher Seelsorge auch und wir brauchen Psychologie, das ist eine gute Sache, aber das ist nicht alles. Du kannst Psychoanalyse machen, das geht glaube ich 2-3 Jahre oder wie lange, oder? Aber du brauchst Offenbarung vom Heiligen Geist. Und dazu musst du einwilligen. Und das hat kein nötig. Gehen wir zu dem traurigen Beispiel aus 1. Mose 4. Da hat der Heilige Geist oder eben Gott im Kain eine Frage gestellt. Die Situation war, der Kain musste verarbeiten, dass seinem jüngeren Bruder sein Opfer besser angekommen ist als sein eigenes. Wenn er das jetzt richtig verarbeitet hätte, hätte er sagen, du, was ist der Unterschied? Wir können das nicht so genau nachspüren aus dem Text, der ist sehr kurz, man könnte nur interpretieren. Aber er hätte jetzt müssen, was ist der Unterschied? Aber dem hat er sich gar nicht gestellt. Er hat sich auch nicht gestellt, wo Gott fragt, hey, warum bist du zornig? Was läuft in dir innen ab? Schau an, das ist ein gefährlicher Weg. Wenn du dem nachgehst, dann wirst du zum Mörder. Aber er hat das in den Wind geschlagen. So blöd, weil sein Opfer nicht gut angekommen ist, weil wir den umbracht, was Opfer gut angekommen ist. Der Kain ermordet den Abel. Also eine hirnverbrannte Lösung von seinem Problem. Das ist ja gleich, wie wenn wir irgendwie einen Reichen beneiden, oder? Und dass man den Reichen nicht mehr beneidet, bringen wir ihn einfach um. Aber das Problem nicht gelöst. Also so müssen wir bereit sein. Und ich möchte das Bild jetzt von dieser Brücke, Golden Gate Bridge, einfach so über den riesen Fluss, wir können sagen, einfach so über ein Tal über. Ich will sagen, für das Thema spielt es nur bedingt oder stimmt es nur bedingt. Es ist mehr ein Absteigen ins Tal, dann über das Flüssli, das dort unten fließt, klettern oder so, und dann wieder darauf. Und der Kain war nicht bereit gewesen, das Tal abzusteigen. Wir dürfen bereit sein, das Tal abzusteigen. In dem Psalm erforsche mich, ist einfach da, dass man spürt, das ist nicht angstvoll, sondern von allen Seiten umgibst du mich. Das ist Geborgenheit. Er muss sich nicht durchforschen lassen und dann etwas korrigieren, dass Gott jetzt zufrieden ist, dass er genügt, sondern einfach, dass er darf heil werden und frei werden. Jetzt noch ein paar Beispiele. Also einfach aus dem heraus, wir dürfen heil werden und so weiter. Jetzt ein paar Beispiele. Also erforsche mich, was in meinem Herz innen vorgeht. Dann muss ich suchen, was ich noch bringe und was ich dann auslahne. Was könnte das jetzt heißen, dass das noch mal ein bisschen konkreter wird? Was könnte der Heilige Geist mir für Denkanstöße geben? Er könnte zum Beispiel sagen, lebst du wirklich aus der Kraft von Gott oder machst es du selber? Und sagst vielleicht, Gott ist mächtig mit mir, Aber im Eigentlichen machst du es nicht so, sondern nimmst es selber in die Hand. Es stimmt eigentlich, würde vielleicht sagen, das, was du als Ziel hast, mit meinen Zielen überein. Oder suchst du auch in der ganzen Frömmigkeit nur deinen Vorteil? Geht es eigentlich um dich oder um mich? Oder er hat mir auch schon gesagt, jetzt vielleicht nicht gerade in dem Beispiel, das ich dann bringe, aber Christoph, stellst du die richtige Frage? Wir dürfen Gott mit Fragen kommen und unsere Fragen stellen. Aber wir können zum Beispiel einen sagen, wo Gott fragt, genüge ich Gott vor dir? Könnte der Heilige Geist sagen, du stellst die Frage falsch? Du müsstest, wenn schon die Frage in der Bibel beantwortet suchen, genügt die Erlösung von Jesus für dich? Oder was sind deine Antreiber? Dass ich immer so unruhig bin und weiter und weiter und weiter. Ist es einfach, dass ich Anerkennung will brauchen und vorne stehe und applaudiert braucht? Oder habe ich das Gefühl, dass die Leistung, ohne Leistung würde ich meinen Wert verlieren? Was treibt mich an? Also das sind riesige Gebiete. Wieso muss ich immer so kritisch sein, gegenüber mir, gegenüber anderen, das Haar in der Suppe zu suchen? Was steckt da dahinter? Also ich spüre, das sind grosse Gebiete. Und ich will abschliessen mit dem Schlussvers, oder? Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Der Weg. Natürlich, das sind viele, viele Schritte. Vielleicht der eine ein bisschen so, der andere so. Vielleicht haben wir uns einmal vertrampelt, aber der Weg ist eigentlich so das Grosse. Und der Weg sollte mit Gott sein. Also erforsche, wo dann ins Detail hineingeht, zu sehr, das kann auch zerstörend sein. Das Ganze, der Zusammenhang, sehe Gott wird unsere Nähe. Und das ist entscheidend, dass der Gesamtweg nicht wegführt von ihm. Das soll unser Fokus sein, unser Wunsch, wie beim David, schau. Dass der Weg nicht von dir weggeht in Distanz, sondern möglichst immer näher zu dir. Dann möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, wir stehen vor dir mit Licht und Schatten. Mit dem, was du verändert hast an uns, und mit dem, was noch sehr stark unsere bisherige menschliche Natur ist. Wir wollen uns zeigen, einfach weil wir das dürfen. Jeder Typ ist von dir gefragt. Wir wollen Erfahrungen, die wir mit Menschen machen, gemacht haben, in deine Hand zurücklegen, dass vielleicht unser Typ nicht gefragt ist. Und einfach von dir dürfen wir offen sein. Aber wir wollen dich bitten, erforsch uns. Wir wollen nicht unseren eigenen Lügen aufsitzen und nach Denksätzen und Leitsätzen leben, die nicht stimmen. Erforsch uns. Vater im Himmel, erforsch uns. Da ist viel in dem Keller unten. Wir müssen nicht alles wissen, aber einfach das, was du willst, verändern. Erforsch uns. Mach uns heil. Führ du uns zur Wahrheit. Amen.